Ist auf Mute, dann könnt ihr es nicht hören. Okay, jetzt könnt ihr mich hören. Genau, hat es geläutet. So, mittlerweile soll es gut hörbar sein. Aber so war es auch mit den Jüngern. Haben gesagt, wir haben so viel erlebt, aber ihr Leben hat sich dadurch noch nicht so verändert. Aber bevor wir mit denen zu sehr ins Gericht gehen, wollen wir überlegen, wie sehr hat sich mein Leben dadurch geändert. Wir kommen Woche für Woche in den Gottesdienst. Wir lesen regelmäßig in der Schrift. Und wie sehr prägt uns das, dass wir anders denken, anders handeln, dass es nicht nur ein Bejahen ist, wenn wir im Gottesdienst zusammensitzen, sondern dass ich anders reagiere, dass ich wirklich anders denke, anders vorgehe, weil Gottes Wort mein Leben prägt. Und das wollen wir auch heute wieder sehen. In Matthäus 15 ist unser Text. Wir haben vorhin schon die Parallelstelle in Markus gelesen, jetzt lesen wir sie aus Matthäus. Zuerst die Verse 29 bis 39 in Matthäus 15. Und Jesus ging von dort weg und kam an den See von Galiläa. Und als er auf den Berg gestiegen war, setzte er sich dort. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten. Und sie warfen sie ihm zu Füßen und er heilte sie. So dass die Volksmenge sich wunderte, als sie sahen, dass Stumme redeten, Krüppel gesund wurden, Lahme gingen und Blinde sahen und sie verherrlichten den Gott Israels. Als Jesus aber seine Jünger herangerufen hatte, sprach er: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Und seine Jünger sagen zu ihm: Woher nehmen wir das Brot in der Einöde, um eine so große Volksmenge zu sättigen? Und Jesus spricht zu ihnen: Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagen: 7 und wenige kleine Fische. Und er gebot den Volksmengen, sich auf die Erde zu lagern. Er nahm die 7 Brote und die Fische, dankte und brach und gab sie den Jüngern. Die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Und sie aßen alle und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe voll. Die aber aßen, waren 4000 Männer, ohne Frauen und Kinder. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er in das Boot und kam in das Gebiet von Magadan. Wir wollen zuerst sehen, dass wir aus diesen Lektionen hier auch lernen, dass wir das verinnerlichen. Und das ist eben hier bei den Jüngern noch nicht der Fall gewesen. Sie hatten vorher schon die Speisung der 5000 gehabt. Sie hatten so viel schon mit Jesus erlebt, aber sie haben nicht damit gerechnet. Also vertraue Gottes Fürsorge. Jesus kommt hier zurück an den See Genezareth. Wenn du letztes Mal mit dabei gewesen warst, da war er im Gebiet von Tyrus und Sidon, also an der Mittelmeerküste, und kommt jetzt zurück an die Ostseite des Sees. Und vermutlich so eins war der Hügel, wo er dann auf dem Berg war und sich hinsetzte und dort diente. Und wieder kommen große Volksmengen mit all ihren Problemen zu Jesus und er heilte sie. Vielleicht sagst du dir: Gut und schön, aber was mache ich heute? Jesus ist nicht hier. Und vielleicht hast du auch ein Gebrechen, hast eine Krankheit, hast eine Not und sagst: Wäre ja super, wenn Jesus hier wäre. Ich gehe gerne hin zu ihm und lass mich heilen. Was können wir heute tun? Heißt in 1. Petrus 5, Vers 7, werft alle eure Anliegen auf den Herrn, denn er ist besorgt für euch. Aber vielleicht kommt dann der Einwand und sagt: Schön und gut, aber das macht mich nicht gesund. Das mag sein, aber im gleichen Zusammenhang, 3 Verse später in Vers 10 steht: Der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Ja, er nimmt nicht immer gleich den Not weg. Okay? Aber, er sagte, selbst die eine kurze Zeit gelitten hat, er wird uns vollkommen machen, stärken, kräftigen, gründen. Er sagte: Kommt mit euren Anliegen, kommt zum Herrn. So wie Jesus damals geheilt hat, so wie er Wunder getan hat, so möchte er auch uns kräftigen, uns ausrüsten, dass man an uns auch sein Gnadenwerk erkennen kann. Und so, auf diese Art und Weise, wie in 1. Petrus 5 geschrieben ist, wirkt Gott meistens in der Geschichte. Es war ja zur Erdenzeit Jesu, das war ja quasi die Ausnahme. Manchmal, wir denken, ja zur Zeit der Bibel, da gab es ständig irgendwelche Wunder und da sagen wir, oh, da wäre ich gern dabei gewesen. Aber auch dort war es nur eine kurze Zeitspanne und selbst im Leben Jesu waren es nur die 3 Jahre des öffentlichen Dienstes, wo er dann so gewirkt hat. Und so staunte dann auch die Volksmenge über diese Wunder und das heißt ja, sie verherrlichten den Gott Israels. Aber Gott möchte uns nicht nur ins Staunen versetzen, sondern dass wir daraus lernen. Darum hat er es auch aufgeschrieben. Deswegen dürfen wir es so viel später lesen. Und darum ruft Jesus dann auch die Jünger herbei, welche jetzt gerade wieder diese ganzen Wunder gesehen haben. Und wir haben ja schon den Text gelesen, die waren 3 Tage bei ihm. Also das war auch nicht nur 10 Leute, die da anstanden und die er dann geheilt hat. Über 3 Tage hinweg sehen sie das vor ihren Augen, hören sicherlich auch seine Verkündigung und hatten vorher die Speisung der 5000 erlebt. Und er erzählt ihnen, ich möchte auch sie jetzt versorgen, bevor sie nach Hause gehen. Und was machen die Jünger? Lass mal rechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Monate. Und lass mal zählen, 1, 2 bis 4000. Das funktioniert nicht. Wie sollen wir das machen? Sie gehen wieder automatisch in diese Logik zurück. Wieder, bevor wir sagen, also Jünger, könnt ihr nicht wirklich mal lernen? Wie schnell passiert uns das? Sagen, hey, ich habe dafür gebetet, gib mir die Möglichkeit, dich zu bezeugen. Gib mir den Mut, was zu sagen. Und ja, aber ich kann das nicht und das weiß ich nicht. Oh, und die sind da. Ja? Und wir fangen wieder an zu rechnen. Wir fangen wieder an, so zu denken, als wäre Gott nicht da. Und Jesus unterbricht die Gedanken der Jünger und fordert sie auf, zu schauen, was sie haben, nicht, was sie nicht haben. Er will ihnen wieder diese Ausgangslage zeigen, aber manchmal, wir schauen und sagen, oh, das habe ich nicht, das habe ich nicht, das habe ich nicht. Und dann ist es ja auch für uns manchmal ganz ähnlich. Ja, wir schauen auf das, was wir nicht haben und werden unzufrieden, statt für das zu danken, was wir haben und dem Herrn zu vertrauen, dass er für uns sorgt. Sie schauen auf all die Leute und sagen, das reicht nie und nimmer. Und ihr sagt, naja, statt auf alle erstmal zu schauen, schaut erstmal, was habt ihr schon und vor allen Dingen, wen habt ihr bei euch? Und dass wir das bei uns machen, statt zu schauen, zu sagen, oh, die anderen haben das und damit wir effektiv sein müssen, wir bräuchten mehr von Technik, wir bräuchten andere Räumlichkeiten, wir bräuchten dies, wir bräuchten jenes. Statt darauf zu schauen, zu sagen, okay, Gott hat uns eine Gemeinde gegeben, er hat uns Geschwister gegeben, er hat uns hier so viel gegeben, wir haben das eben auch in der Gebetszeit ein bisschen aufgelistet, ja, uns daran erinnert und vor allen Dingen, wir haben ihn. Sollte dort etwas unmöglich sein? Aber statt für das zu danken, was wir haben und dem Herrn zu vertrauen, dass er auch weiterhin für uns sorgt, ist dann häufig, dass der Blick das verdeckt. Und Jesus sagt, okay, ihr habt diese 7 Brote, bringt sie her zu mir. Er nahm sie, tat ein Wunder, was nur er tun konnte und was tat er dann damit? Er gab es zurück an die Jünger und sagte, okay, jetzt verteilt ihr es. Weil er möchte, dass wir mitlernen. Und auch bei uns ist es nicht so viel anders. Denn nur Gott kann Menschen retten, aber wir können die Botschaft weitergeben. Und Gott macht es nicht alleine. Auch hier, er hätte ja sagen können, ja gut, pass auf, ich lasse Manna vom Himmel regnen. Und es kommt. Hätte er machen können, wäre für Jesus überhaupt kein Problem gewesen. Aber er sagt, bringt mir, was ihr habt, gebt es mir, ich segne es dann, ich gebrauche es dann, ich vermehre es und ich gebe es aber dann an euch zurück, damit ihr es weitergebt. Okay? Und so möchte der Herr das auch bei uns machen, zu sagen, okay, was hast du? Vielleicht sagst du, es ist nicht viel. 7 Brote waren auch nicht viel. Du hast vermutlich mehr zu Hause. Ja? Aber zu sagen, okay, das bisschen, was ich habe, meine Stimme, meine Erfahrung, meine Nachbarn, ich bin einfach bereit, es dir zur Verfügung zu stellen. Und nur du kannst ein Wunder daraus machen. Nur du kannst es so vermehren, dass es für alles reicht. Nur du kannst Menschen retten. Aber ich kann das, was du mir dann gegeben hast, dein Segen, deine rettende Botschaft, die möchtest du dann, dass ich sie nehme und weitergebe. Und das, was wir dann mit dem Herrn erlebt haben und erleben, soll unser Vertrauen stärken, dass wir tatsächlich mit ihm rechnen. So sollte es bei den Jüngern sein. Er sagt, ihr wart dabei gewesen, deswegen habe ich euch ja mitgenommen. Und es war vorher schon die Speisung der 5000. Und nein, wenn du das irgendwo bei liberalen Kommentaren liest, das war nicht das Gleiche. Hier waren sie 3 Tage dabei, ist eine andere Anzahl, ist ein anderer Ort. Es war 2. Okay? Sie haben das miterlebt. Und sie hatten diese Erfahrung. Und diese Erfahrung sollte sie prägen, dass sie auch in der Zukunft dem Herrn vertrauen. Ja, und auch bei uns zu sagen, wenn Gott für uns sorgt, sagen wir, da war eine Not gewesen, du hast gebetet und Gott hat geholfen, hat für dich gesorgt. Ist es dann tatsächlich so, dass wir sagen können, beim nächsten Mal habe ich weniger Zweifel, dass es passiert? Oder ist es doch wieder so, dass wir sagen, wie soll das denn gehen? Stimmt, irgendwann, aber das war eine andere Situation, das ist was ganz anderes. So haben die Jünger auch gedacht. Und Jesus lässt es aufschreiben für uns, damit er sagt, hey, lass es auch bei uns Klick machen. Lass es verstehen, dass diese Sachen, die Gott getan hat, sie sollen unser Vertrauen stärken. Er sorgt für uns, er ist da. Und genau dieses Vertrauen, dieser Glaube ist ja das, was uns unterscheidet, was uns anders macht zu der Welt, zu den Menschen um uns herum. Wir lesen in 1. Johannes 5, Verse 4 und 5. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Also, es ist dieser Glaube, und zwar nicht irgendein Glaube oder ein Glaube an sich selber, sondern der Glaube an Christus als Retter der Welt. Das ist, was uns unterscheidet. Es ist nicht unbedingt unsere Kleidung, es ist nicht unsere Stimme, es sind nicht unsere Finanzen, es ist nicht irgendwas Äußerliches. Was uns anders macht, was uns von auch diese Neugeburt gibt, was uns unterscheidet, was den Unterschied zwischen Verdammnis und Herrlichkeit bedeutet, ist der Glaube an Jesus Christus. Und dieser ist natürlich jetzt nicht unbedingt immer messbar, aber er soll sich in diesen Situationen zeigen. Er soll sich zeigen, wenn wieder Mitarbeiterversammlung stattfindet, zu sagen, es muss gekürzt werden. Wir müssen Leute entlassen. Wir sind pleite. Dann zu sagen, okay, natürlich höre ich das genauso ungern wie die anderen Kollegen auch. Aber ich weiß, Gott wird für mich sorgen. Und wenn nicht auf diese Art und Weise, dann auf eine andere Art und Weise. Wir sollten eine andere Zuversicht haben. Und ich glaube, gerade in dieser Zeit ist die Möglichkeit noch größer, dieses auch zu veranschaulichen. Dass wir eben nicht alles nur schwarz sehen, sondern in der Schwärze das Licht sehen. Und dieses Licht sind nicht die Umstände. Ist nicht das Sonnenlicht, das zum Wittern immer weniger wird. Sondern ist der Sohn und sein Licht. Und sagen, okay, ja, es kann sein, wir gehen noch durch schwierige Zeiten. Ja, es kann sein, wir den Ausdruck gebrauchen, ich muss den Gürtel enger schnallen. Ja, es kann sein, dass meine Gesundheit nicht mehr so mithält. Aber ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich weiß, dass ich eine Hoffnung habe. Ich weiß, dass er bei mir ist. Dass er mich tragen wird, dass er mir helfen wird. Rechnest du mit ihm? Wenn du dem Herrn vertraust, dann äußert sich das in deinen Gebeten, in deinen Worten und deiner Hoffnung. Nur wenn wir wirklich damit zählen, macht Gebet überhaupt Sinn. Es steht so in Jakobus, ja, wenn wir nicht erwarten, dass er die Gebete hört, dann sind wir wie Wogen hin und her geworfen. Wir sollen nicht damit rechnen, dass unser Gebet erhört wird. Aber wenn wir wissen, dieses ist nicht einfach nur ein frommer Wunsch an die Zimmerdecke, sondern ich rede mit dem allmächtigen Gott, der ein Wort spricht und ein neues Universum entsteht. Ja, ich kann ihm vertrauen, ich kann ihm das anbefehlen und er ist in der Lage, er ist fähig, Wunder zu tun. Er ist fähig zu tun, was uns unmöglich erscheint. Rechnen wir mit ihm. Und wenn wir so beten und so hören, äußert sich dann dieses, was wir im Gebet gesagt haben, ist es so in unserem Herzen drin, dass aus dem Überfluss des Herzens auch der Mund redet, dass andere hören. Oder hören sie bei uns und sagen, ach, geht doch sowieso alles im Bach runter. Wird doch sowieso nichts mehr. Ja, nur abwarten, bis das Ende kommt. Ja, irgendwann kommt das Ende. Aber das Ende ist nicht schlimm, sondern ist prima. Ja, wenn das Ende da ist, dann ist das Leiden vorbei, dann ist die Not vorbei, dann ist der Herr da, zumindest für uns, die wir den Herrn kennen. Okay? Deswegen zeigt sich dieses, in wie wir denken, okay? Dass wir wirklich in Erinnerung rufen und nicht trennen. Und ich sage das nicht als Vorwurf, sondern einfach als Lektion für uns alle. Ich weiß, ich brauche das. Dass wir nicht sagen, okay, ich mache meine stille Zeit, halbe Stunde, dank dem Herrn, bete, lese sein Wort und gehe an die Arbeit und sage, unmöglich, geht nicht. Ja? Oder komm in den Gottesdienst und ich preise ihn und sage, Herr, du bist groß, du bist wunderbar, nichts ist dir unmöglich. Und dann gibt es irgendeinen Konflikt und du sagst, ich bin am Ende. Was soll ich machen? Ist ja irgendwie so, wir leben in zwei Welten. Statt, in gewisser Weise sind es zwei Welten, aber wir sollen die verbinden und sagen, Herr, du bist ja nicht irgendwie in so einer Traumgeisteswelt, sondern du hast die Himmelswelt verlassen, bist zu uns gekommen, um zu zeigen, schau her, dieses ist nicht nur Theorie, dies ist nicht nur Theologie, dies ist Leben. Und den Herrn mit hineinzunehmen in die Schwierigkeiten. Er hat sich nicht gedacht als, wenn ihr euch gut fühlt, dann macht mal ein bisschen Gottesdienst, das stärkt die Emotionen oder so. Ja? Und er sagte, nee, ich bin zu denen gekommen, die gelähmt waren, die blind waren, die stumm waren, die taub waren und ich habe sie geheilt. Ich bin in die Not hineingekommen, weil dort sieht man die Veränderung. Und er möchte, dass wir ihn in unsere, in deine Not mit hineinnehmen und sagen, Herr, ich weiß, du bist in der Lage, mich zu heilen. Aber selbst wenn du das nicht tust, ich möchte, dass ich mit dir rechne, dass ich damit rechne, dass du die Gnade gibst, dass ich auf dich zähle, dass du mich trägst, dass ich anders damit umgehen kann, dass Leute sehen, wie du wirkst. Vertraue Gottes Fürsorge. Und dann nimm hier die Jünger und und zeigt ihnen an dieser Speisung, ich sorge für euch. Selbst wenn ihr denkt, wir sind hier an einem öden Ort, hier gibt es nichts. Und vielleicht ist für dich manchmal irgendetwas ein öder Ort. Ja? Und zu sagen, ja, Herr, du bist auch hier. Okay. Wunderbar, diese Erfahrung zu sagen, wir haben noch einmal erlebt. Jesus war so geduldig und gnädig, nicht nur zu sagen, hey, erinnert euch an früher, das sollte auch für jetzt reichen, sondern er versorgt sie aufs Neue. Dann kommt er und fährt auf die andere Seite des Sees, das hatten wir in Vers 39 schon gelesen. Und es kommt die nächste Herausforderung. Kapitel 16, Vers 1. Und die Pharisäer und Sadduzäer kamen herbei, um ihn zu versuchen. Baten sie ihn, er möge ihnen ein Zeichen aus dem Himmel zeigen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, wenn es Abend geworden ist, so sagt ihr, heiteres Wetter, der Himmel ist feuerrot. Frühmorgens, heute stürmisches Wetter, denn der Himmel ist feuerrot und trübe. Das Aussehen des Himmels, das wisst ihr zwar zu beurteilen, aber die Zeichen der Zeiten könnt ihr nicht beurteilen. Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen, und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Zweitens, achte auf Gottes Wirken. Jesus kommt hier wieder auf die andere Seite des Sees und wird herausgefordert. die Pharisäer und Sadduzäer kommen zu ihm. Und die beiden sind eigentlich verfeindet. Die können überhaupt nicht miteinander. Wir lesen sie ab und an in der Schrift zusammen. Aber das Einzige, was sie verbindet, war die Ablehnung von Jesus. Und sie fordern ein Zeichen aus dem Himmel. Was hier im Text als Versuchung gewertet wird, weil sie vorhandene Zeichen ablehnen. Ja, sie waren jetzt vielleicht nicht gerade bei der Speisung der 4000 auf der anderen Seite, aber sie haben die ganzen Wunderheilungen, sie haben die Speisung der 5000, sie haben das miterlebt. Okay? Und genau dieser Ausdruck ist der gleiche, wie es auch mit Israel in der Wüste geschehen ist. Und wir lesen davon in Hebräer 3, die Verse 8 und 9. Und da heißt es, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung an dem Tage der Versuchung in der Wüste, wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten und sie sahen meine Werke 40 Jahre. Er benutzt den Ausdruck und sagt, sie waren verhärtet und sie versuchten mich. Wie versuchten sie ihn? Weil sie zweifelten, weil sie murrten, weil sie ihm nicht zutrauten, sie weiter zu versorgen, trotz all dessen, was sie schon erlebt haben. Und Jesus sagt zu den Pharisäern und Sadduzäern, ihr macht es genauso. Ihr habt dieses miterlebt. Ihr habt die Zeugnisse gehört von den Blinden, die wieder sehen, von den Lahmen, die wieder gehen. Ihr wart teilweise dabei gewesen und ihr wollt mehr Zeichen. Das ist nicht ein aufrichtiges Forschen, bist du derjenige, sondern das ist von vornherein eine Ablehnung und es ist genau wie mit euren Vorfahren in der Wüste. Was waren aber hier die Zeichen der Zeiten? Er sagte, na, ihr könnt den Himmel erkennen und ein bisschen das Wetter vorhersagen, aber die Zeichen der Zeiten erkennt ihr nicht. Und das ist, was sie vor sich sehen sollten. Es war die Erfüllung von den alttestamentlichen Prophetien in Jesus Christus und die Wunder, die Jesus tat. Weil sie sahen die ja. Und er sagte, ihr habt diese Zeichen vor euch. Und ihr fragt nach einem Zeichen im Himmel oder aus dem Himmel, irgendetwas anderes noch, wo ihr eure Vorstellung habt zu sagen, es muss genau so sein. Aber ihr wollt Gott in eurem Bild, statt dass ihr bereit seid, euer Bild von Gott seiner Realität anzupassen. Ja. Und Jesu ganzer Dienst und auch eben die Wunder, die gerade zuvor wieder geschehen waren, bestätigen Jesu Botschaft, dass er der verheißene Messias ist. Ja. Und selbst einige der Pharisäer haben das ja anerkannt. Nikodemus war ein Pharisäer. Er sagt in Johannes 3, Vers 2, Rabbi zu Jesus, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Und das war noch bevor all die anderen Sachen geschehen sind. Vor der Speisung der 5000, vor der Speisung der 4000, vor all den Wundern am See Genezareth. Er sagte, wir haben schon genug mitbekommen. Wenn wir ehrlich sind, wir wissen das. Es geht nicht anders. Das kann nur der Herr, das kann nur Gott mit dir gewesen sein. Aber die Mehrheit von ihnen, deswegen heißt es hier, Pharisäer und Sadduzäer kamen zu ihm, sagt ja nicht, dass es alle waren, aber doch eine größere Gruppe, kamen zu ihm und sie waren von vornherein nicht bereit, den Anspruch aufrichtig zu prüfen. Und was tat Jesus? Letzter Teil, er ging weg. Er ließ sie stehen. Er hat nicht mit ihnen diskutiert, sondern nur auf das Zeichen Jonas, nämlich der Auferstehung, nach 3 Tagen verwiesen. Auch heute sind viele Leute nicht bereit, den Anspruch Jesus aufrichtig zu prüfen. Und dann kannst du sie auch nicht überzeugen. Hier ist, was Jesus tat. Er ließ sie einfach stehen. Und gesagt, wir wollen Zeichen sehen, beweis es doch. Und Jesus ist nicht auf solche Sachen eingegangen. Wir kommen noch später dazu, aber am Kreuz. Steig herunter vom Kreuz und wir werden glauben, dass du der Christus bist. Hat er es gemacht? Nee. Dann sagte er, ihr habt Belege genug. Aber das Entscheidende ist eben der Glaube, dass wir ihm vertrauen, dass wir es uns ihm anbefehlen. Und Jesus nannte sie hier Heuchler. Und auch in der Parallelstelle. Er nannte sie Heuchler, weil sie sich für weise hielten, aber offensichtliche Werke und das Wirken Gottes nicht wahrnahmen. Wenn jemand wirklich aufrichtig nach Belegen sucht, dann findet er sie. Dann haben sie hier auch für uns aufgeschrieben. Ja? Und Jesus hat immer wieder auch mit Leuten gesprochen. Und er hat geheilt, er hat geholfen. Er hat es ja nicht versteckt. Aber wenn Leute nicht bereit waren, dann waren sie einfach blind dafür. Und so heißt es dann auch in 2. Korinther 4, in den Versen 3 und 4, wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Warum sagen sie, wir verstehen das nicht, wir sehen das nicht? Weil sie dafür geblendet sind, weil sie blind dazu sind. Okay. Was würdest du denken, wenn jemand behauptet, der Eiffelturm, der ist einfach so aus dem Boden gewachsen? Und der Grund dafür ist, ich gehe jetzt schon seit 40 Jahren immer wieder Tag für Tag dahin, muss dann halt in Paris wohnen, ne? Aber irgendjemand sagt dir, ja, ich gehe da ständig hin und ich habe noch nie einen Architekten gesehen. Das Ding ist aus dem Boden gewachsen. Du sagst, nein, sowas wächst nicht einfach aus dem Boden, auch mit Spitze nicht. Ja? Das hat jemand konstruiert. Und das ist halt nur schon ein bisschen länger her, als du gelebt hast. Und der Architekt kommt nicht jeden Tag vorbei und schaut nach, ob das Ding noch steht. Ich würde sagen, das ist verrückt. Aber Leute können so intelligent sein, das Wetter vorhersagen, aber sie ziehen die falschen Schlüsse. Sie sehen, viele sehen die Ordnung im System, aber behaupten, es sei ohne Plan und von ganz allein entstanden. Und bei all den anderen Sachen sagen wir, das ist verrückt. Der Eiffelturm ist nicht von allein entstanden. Aber das Planetensystem, die Erde, die ist so entstanden. Wie heißt es in Römer 1, ab Vers 20 so schön? Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie alle ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten noch ihm Dank darbrachten, sondern mit ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurden. Indem sie sich für weise ausgaben, sind sie zu Narren geworden. Halten sich für so klug, aber sagen, wir brauchen Belege, und zwar solche Belege, die, wie wir sie haben wollen. Es reichen keine Zeugenaussagen, es reichen keine Schriftbelege, es reichen keine Prophetien, es reicht nicht, dass Gott auf die Erde kommt, am Kreuz für uns stirbt und von den Toten aufersteht. Ja gut, dann weigern sie sich. Ja, dann sind sie verblendet. Und Jesus sagt, da kann ich euch nicht helfen. Und geht einfach weg. Okay. Aber lässt es aufschreiben, für alle zu hören und sehen, es geht auch anders. Und so lasst uns auf Gottes Wirken achten und uns dann wie die Jünger aktiv daran beteiligen, statt kritisch zu begutachten wie die böse Generation. Hier war der Unterschied. Ja, die Jünger hatten selber auch noch ihre Zweifel. Das reicht nie und nimmer. Aber okay, wir nehmen, was du uns gegeben hast, weil wir bringen es zuerst, was wir haben, zu dir und du vermehrst es. Wir nehmen das, was du dann verteilst, und wir bringen es zu den Leuten. Okay. Und die anderen stehen dort und sagen, kann nicht sein, wir brauchen andere Belege. Wir brauchen mehr, wir brauchen, dass du das tust, was vielleicht Mose getan hast. Oder irgendetwas, was wir noch weniger erklären können, als das, was du schon getan hast. Wie gehen wir hervor? Okay. Sagen wir, Gott, ich glaube nur an dich, wenn du mir diese Arbeit gibst. Oder wenn du mir bei dieser Prüfung hilfst. Und dann sagen wir, Gott, du hast so viele Belege gegeben. Ich nehme das, was du mir gibst, und ich gebe das weiter. Ich erzähle davon, was du für mich getan hast. Und ich vertraue darauf, dass du das zur Ehre und zu deinem Segen gebrauchst. Und wir kommen noch einmal auf die Jünger zurück, und zwar in den Versen 5 bis 12. Und als seine Jünger an das jenseitige Ufer gekommen waren, also nochmal wieder zurück, hatten sie vergessen, Brote mitzunehmen. Jesus aber sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Sie aber überlegten bei sich selbst und sagten: Das sagt er, weil wir keine Brote mitgenommen haben. Als aber Jesus es erkannte, sprach er: Was überlegt ihr bei euch selbst, Kleingläubige? Weil ihr keine Brote habt? Versteht ihr noch nicht? Erinnert ihr euch auch nicht an die 5 Brote der 5000, wie viele Handkörbe ihr aufhobt? Auch nicht an die 7 Brote der 4000 und wie viele Körbe ihr aufhobt? Wie versteht ihr nicht, dass ich nicht von Broten zu euch sprach? Hütet euch aber vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sich zu hüten vor dem Sauerteig der Brote, sondern vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Also beachte Gottes Warnung. Auf dem Weg von dieser Begegnung sind jetzt auf dem Rückweg, gerade mit dieser Diskussion mit den Pharisäern und Sadduzäern, waren die Jünger gerade mit dabei gewesen. Und er warnt sie jetzt vor dem Sauerteig. Und sie denken gleich wieder logisch, denken gleich wieder: Sauerteig braucht man in Broten. Ja, wir haben keine Brote mit. Aber Jesus erinnert sie und sagt: Kapiert ihr nicht? Ich meine, ich habe damit Tausende gespeist. Ich kriege mit einem Brot auch euch 12 satt. Okay? Versteht ihr nicht? Ihr hättet lernen sollen aus der Speisung und auch der Lehre. Das ist nicht, wo Jesus auch gelehrt hat, es ist nicht das Essen, das den Menschen unrein macht, und es ist auch nicht das Essen, das den Menschen endgültig satt macht. Natürlich müssen wir essen, damit wir leben. Ja, aber das ist nicht, was uns zufrieden stellt. Aber Jesus ist mehr besorgt um den Einfluss von falscher Lehre als den Mangel an gutem Essen. Hütet euch vor dem Sauerteig. Das ist gefährlich. Und das Gefährliche daran ist nicht, dass euch die falschen Leute Sauerteig verkaufen. Ja, ihr dürft ihn von anderen Leuten kaufen. Also vom Bauern darfst du es kaufen, aber nicht von Pharisäern und Sadduzäern. Das ist doch Unsinn. Und ich meinte die Lehre. Ja, was ist diese Lehre? Die Sadduzäer meinten, man müsse die politische Macht ausnutzen. Weil sie waren diejenigen, die mit Rom kooperiert haben. Und das ist interessant, in Markus, wir haben das vorhin gelesen, dort steht nicht Sadduzäer, sondern Herodianer. Und die haben häufig eng kooperiert, deswegen ist es überhaupt kein Problem, als dass man es einmal so nennt, einmal so nennt. Sadduzäer waren die Elite. Die haben kooperiert, auch mit Rom kooperiert, um ihre Interessen durchzusetzen. Sie sagten, damit wir in Frieden unseren Gottesdienst machen können, damit wir unsere Ruhe haben, damit wir Gott so anbeten können, wie wir es gewohnt sind, deswegen, damit das ist, müssen wir einfach ein paar Kompromisse machen. Komm, das ist, wie wir richtig leben sollen. Die Pharisäer dagegen meinten, man müsse das Gesetz halten, man müsse es ganz genau halten. Und nur wenn wir alle ganz genau das Gesetz halten, erst dann wird Gott segnen. Und deswegen achten wir genau darauf, dass bloß keiner den Sabbat bricht. Und das könnte ja sein, dass jemand zu viele Schritte gemacht hat. Das könnte so rum oder so rum sein. Und wir machen lauter Regeln, damit hoffentlich bloß keiner irgendwie diese Regeln bricht. Weil erst dann kann Gott uns segnen. Und Jesus warnt und sagt, wenn du darauf vertraust, und zu sagen, wir brauchen den Segen der politischen Elite, damit wir gut leben können, damit wir unter Gottes Segen leben können. Und dann, ihr vertraut in das Falsche. Wenn du in dich vertraust und in das Halten der Gesetze, dann ist auch das Vertrauen verkehrt. Und Jesus lehrte, wir müssen an ihn glauben, um errettet zu werden. Unser Vertrauen ist nicht in die politische Macht, unser Vertrauen ist nicht in unsere eigene Leistung, sondern unser Vertrauen ist in das vollbrachte Werk Jesu Christi, in ihn als Person. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass unsere Botschaft weder zu politisch wird, sagen, die Gesellschaft muss sich ändern, das muss geändert werden. Schön und gut. Ich hatte ja nichts dagegen bei ein paar Punkten. Aber das ist nicht, was rettet. Und diese Veränderung findet nicht durch äußeren Druck statt. Schau in der Geschichte nach, wenn Leute versucht haben, über Druck christliche Werte zu verbreiten, ist es fast immer nach hinten losgegangen. Wie kannst du das ändern, indem Leute zu Jesus Christus finden? Weil wenn Leute zum Glauben kommen, dann werden ihre Ansichten verändert, dann werden sie verändert und dann kommt der Segen. Deswegen, wir verweisen auf Christus. So, sie soll nicht zu politisch sein, sie soll auch nicht zu selbstgerecht sein, zu sagen, naja, wenn du das machst und das machst, dann bist du gut und dann wird Gott dich segnen. Nein, der Segen hängt nicht ab von unserem Gutsein, sondern von seiner Gnade. Und deswegen zu ihm zu kommen, zu sagen, Herr, es ist nicht, weil ich jetzt alles gehalten habe und noch ein bisschen mehr für den Fall, dass irgendwo ich das als Ausgleich brauche. Ja? Sondern, Herr, ich komme zu dir, weil ich dich brauche. Was ich habe, reicht nie und nimmer für das, was benötigt wird. Meine Weisheit genügt nicht, um mich durchzusetzen, um für die Familie zu sorgen. Meine Kraft genügt nicht für die Herausforderungen, die da sind. Aber ich weiß, dass du nicht kommst und sagst, okay, was hast du zu liefern? Er will uns ja nicht anstellen. Er will uns retten. Wir brauchen kein Bewerbungsschreiben. Die einzige Bewerbung, die bei Gott funktioniert, ist zu sagen, ich bin völlig unqualifiziert. Ich bin ein Sünder. Ich habe nichts zu bringen. Ich brauche deine Gnade. Und dann sagt er, dich nehme ich. Und wer zu ihm kommt, im Bewusstsein dieser Notwendigkeit von Gottes Gnade, den wird er nicht von sich stoßen. Jesus warnt, diese Lehren von politischer Macht und von Gesetzlichkeit und eigenen Werken sind wie Sauerteig, der ganz schnell den ganzen Teig durchsäuern kann. Und was sollen wir deswegen machen? 1. Korinther 5, Vers 7, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid. Wie ihr ja bereits ungesäuert seid, denn auch unser Passahlamm Christus ist geschlachtet. Ihr müsst dieses alte Ja an Werken, das ist der Zusammenhang in 1. Korinther 5, aber auch an dem Denken. Fegt es raus. Ihr seid doch erneuert. Wenn du Jesus Christus als Heiland angenommen hast, du bist eine neue Kreatur. Du bist von Neuem geboren. Dann soll das Alte weg. Nicht unser Körper, ja, wie kann ich möglichst schnell alle Muskeln wieder abbauen? Das ist nicht Sinn des Ganzen. Ja? Aber meine alte Denkstruktur muss weg. Mein Vertrauen in Selbstgerechtigkeit, in Leistung, das muss ersetzt werden von einem Vertrauen in den Herrn. Wie schaut es bei dir aus? Wie hat sich dein Leben verändert? Verändert die Betrachtung von Jesus und von dem, was er tut, dein Leben. Das ist, was er hier seine Jünger auffordert und sagt. Ihr habt all diese Geschichten. Ihr könntet sie sogar selber erzählen. Ihr wart dabei gewesen, ihr habt es erlebt. Welche Schlüsse hast du daraus gezogen? Weil dafür ist das da. Nicht einfach nur als gute Nachtgeschichte, sondern zu sagen, schau her, die waren in so einer Not und Gott hat geholfen, er hat eingegriffen, er hat Gnade gegeben. Und hier ist meine jetzige Situation. Herr, wie hatten wir letztes Mal? Du bist fähig und du bist willig zu helfen. Lass mich mit meiner Not zu dir kommen. Lass mir dir vertrauen, dass du tust, was du weißt, dass es am besten ist. Entweder du änderst die Umstände oder du gibst mir die nötige Gnade. Aber ich weiß, ich will darauf vertrauen. Nicht ein blindes Vertrauen zu sagen, okay, ich mach gar nichts, mach die Augen zu und hoffe, dass irgendwie alles gut geht. Sondern ich schaue auf den Herrn, ich schaue auf Gott. Ich schaue auf das, was er schon getan hat. Und ich vertraue ihm. Das ist bei Glauben leben. Und das ist, was er von den Jüngern wollte. Und das ist, was er von dir und von mir möchte. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns diesen Text auch so als Spiegel vor Augen hältst. Und wir sind nicht besser als die Jünger. Herr, hilf uns zu lernen. Hilf uns zu lernen, dir zu vertrauen. Und nicht nur davon zu reden. Es nicht nur im Gottesdienst zu bezeugen, sondern dann, wenn es schwierig ist, die Hoffnung nicht zu verlieren. Und vielleicht wird es nie wieder so, wie es einmal war. Und vielleicht vergeht weiterhin der äußere Mensch. Aber lasst, dass unser Innerer erneuert wird von Tag zu Tag. Dass wir gestärkt werden im Glauben. Herr, dass wir bezeugen können, du hast uns hindurchgetragen. Und dass wir auch in der Situation, nicht erst im Nachhinein, sagen können, ich habe nicht viel und meine Kraft ist schwach, aber deine Kraft wird in den Schwachen mächtig. Ich vertraue dir, Herr, ich bete für jeden hier, dass wir dieses erleben, dass wir dir so vertrauen in jeder Situation. Herr, stärke uns diesen Glauben, hilf uns. Und wir danken dir für das, was du schon getan hast. Wir danken dir, dass du tatsächlich errettest, dass du tatsächlich erneuerst, dass du uns veränderst und dass wir auch als Gemeinde auf so viele Gebetserhöhungen schon zurückblicken können. Und Herr, wir bitten, wirke du weiter. Wir brauchen dich. Und ja, wir bitten einfach, dass du uns hilfst, unsere Ausrichtung, unser Vertrauen ganz auf dich zu setzen. Und wir freuen uns auf das, was du tun wirst. Dass wir wie die Jünger miterleben, große Taten, die du tust. Und nicht wie die Pharisäer und Sadduzäer irgendwie skeptisch an der Seite zu stehen und zu zweifeln und abzulehnen. Aber vielleicht ist jemand, der sagt, bisher stand ich so am Rande. Ich bete, dass du sie überführst, dass du alle nötigen Zeichen getan hast, dass es für das, wie die Welt heute ist, keine bessere Erklärung gibt, als dass du sie geschaffen hast, als dass du sie bewahrst und dass du sie eines Tages richten wirst und dass nur diejenigen errettet werden, die ihr Vertrauen in Jesus Christus gesetzt haben. Danke für deinen Ausweg, danke für deine Gnade, danke, dass wir nicht irgendwas leisten müssen, sondern dass du uns aus Gnaden rettest. Wir loben dich, wir danken dir und bitten, Herr, stärke uns weiter diesen Glauben und vertiefe unsere Beziehung zu dir. In Jesu Namen.